Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Boris Johnson bekommt ein Geburtstagsständchen gesungen auf dem Pausenhof einer Schule. Die Kinder in ihren Uniformen waschen sich symbolisch die Hände, wie sie es brav gelernt haben in der Corona-Pandemie. Der britische Premier bedankt sich artig vor den Kameras. Boris Johnson, der Bürger nahe, so die Botschaft. Aber was geschah am Abend jenes 19. Juni 2020? Die Antwort darauf könnte Boris Johnson das Amt kosten. Von einer Party mit über 30 Gästen ist die Rede in Downing Street No. 10. Und das in Zeiten, in denen auf der Insel strenge Kontaktbeschränkungen herrschten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Premier betont, er begrüße das, um einen Schlussstrich zu ziehen. Aber das Volk könne sich darauf verlassen, dass er den Fokus auf den wichtigen Dingen habe, den Weltfrieden zum Beispiel.
So I welcome the Met's decision to conduct its own investigation, because I believe this will help to give the public the clarity it needs and help to draw a line under matters. But I want to reassure the House, Mr. Speaker, and the country that I and the whole government are focused 100% on dealing with the people's priorities, including the UK's leading role in protecting freedom around the world.
Aber die Kritik wächst. Denn es ist nicht die einzige illegale Party im Regierungssitz. Auch eine Gartenparty und eine Weihnachtsfeier soll es gegeben haben. Sir Ed Davey, Chef der liberalen Partei im Unterhaus, fordert den Rücktritt.
It's clear this government is now in total meltdown. Story after story about COVID laws being broken in number 10. And now a Prime Minister and his staff under police investigation. In the midst of a pandemic and a cost of living crisis, and with Europe on the brink of war in Ukraine, we cannot go on with this chaotic government.
Auch aus der eigenen Partei kommt scharfe Kritik. Der konservative Andrew Bridgen spottet über seinen Parteichef.
No one's ever misunderstood the job description of party leader any more than Boris Johnson.
Aber auch hier in Deutschland wundert man sich zuweilen als Bürgerin und Bürger über den Umgang der Politiker mit den Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Das RKI hat den Genesenenstatus verkürzt, von 6 auf 3 Monate wegen der neuen Omikron-Variante. Nur im Deutschen Bundestag gilt das nicht. Da sind es weiter 6 Monate. Das ist ein Skandal und kann nicht so bleiben. Und ja, auch der jetzige Bundeskanzler musste sich in der letzten Legislaturperiode rüffeln lassen von Wolfgang Schäuble. Olaf Scholz lief im Bundestag ohne Maske rum. So sehen Vorbilder aus.
Und wir werden dafür Sorge tragen, dass dieses Land fair und gerecht ist. Das ist die Aufgabe für die Zukunft.
Herr Bundesfinanzminister, ich habe Ihnen eine Mund- und Nasenbedeckung bringen lassen, weil die Regeln in diesem Hause auch für Nichtmitglieder des Hauses so sind, dass wenn Sie nicht an einem Platz sitzen, Sie eine Mund- und Nasenbedeckung tragen müssen. Ich bitte Sie, das in der Zukunft zu beachten.
All das erinnert an George Orwells legendäre Fabel Farm der Tiere. Eigentlich ist es eine klassenlose Gesellschaft, bis eines Tages auf der Scheune geschrieben steht, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart hat mit dem Präsidenten vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel, gesprochen. Es geht um die hohe Inflation und die sogenannte kalte Progression.
Und wir Steuerzahler sind doppelt gebeutelt. Wir haben auf der einen Seite steigende Preise, mit denen wir konfrontiert sind, gerade in der Energieversorgung. Und auf der anderen Seite müssen wir dementsprechend auch noch hohe Steuern zahlen. Und deswegen ist es eben an dieser Stelle so, dass der Staat durchaus ein Inflationsgewinner ist.
Chefredakteur Michael Bröker erklärt den Eklat um Max Otte, Chef der Werteunion, der von der AfD für die Wahl des Bundespräsidenten nominiert wurde. Wir schauen mit unserer Börsenreporterin Annette Weißbach auf den Corona-Impfstoffentwickler BioNTech und eine Schwed in New York kennt die aktuellen Quartalszahlen von Microsoft. Außerdem wissen wir, was Schauspielerin Emma Thompson dazu gebracht hat, mit 62 Jahren erstmals eine Nacktszene in einem Film zu spielen. Und wir wundern uns über leere Regierungsflieger am Himmel über Deutschland. Das Gespenst der Inflation geht um. Die Bundesregierung rechnet mit 3,3% für dieses Jahr. Das Steigen der Preise ist für den Sparer wie eine unsichtbare Steuer, die sein Vermögen immer kleiner macht. Jetzt muss die Politik tätig werden und die Einkommensteuer anpassen. Das sagt der Präsident vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel. Im Gespräch mit Gabor Steingart erklärt er die kalte Progression und wie die Politik uns Steuerzahler schützen muss.
Einen schönen guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, lieber Gabor Steingart.
Die Inflation legt ja mächtig zu. Um 5% wird sie wohl unseren Geldwert schmälern. Die Einkommensteuersätze, müssten die darauf nicht eigentlich reagieren?
Sie haben vollkommen recht. Die Inflation ist wieder zurück. Das weiß mittlerweile jeder. Und die Monatsraten sind beängstigend hoch. Auch international ist die Inflation beängstigend hoch. Aber in unserem Einkommensteuertarif ist man quasi noch von vor 2 Jahren. Und ich sehe die Bundesregierung auch nicht wirklich jetzt am Werkeln, dass das schnell geändert wird. Also die hohe Inflation ist nicht im derzeitigen Einkommensteuertarif berücksichtigt.
Und das heißt aber, die schlägt ja voll durch auf den Wohlstand und das, was der Einzelne zur Ausgabe zur Verfügung hat. Stichwort hier ist kalte Progression. So nennt man das Ganze. Aber das müssen Sie uns vielleicht nochmal erklären. Was genau meint dieser Terminus technicus von der kalten Progression?
Die kalte Progression wirkt letzten Endes im Einkommensteuertarif so, dass die Leistungsfähigkeit des Einzelnen nicht hundertprozentig abgebildet wird. Das heißt, wenn die Preise steigen, aber die Einkommensteuer gleich bleibt, dann ist der Einzelne natürlich nicht leistungsfähiger, aber er muss trotzdem hohe Steuern zahlen. Und dementsprechend muss die Einkommensteuer auch an die Inflation angepasst werden, damit wir eine faire und gleichmäßige Besteuerung haben. Das tut die Bundesregierung regelmäßig auch. Sie legt alle 2 Jahre einen sogenannten Progressionsbericht vor.
Das muss sie auch, oder?
Das muss sie mittlerweile. Da hat sie sich selbst zu verpflichtet. Und dementsprechend werden die Eckwerte um die Inflation auch bereinigt. Allerdings, und wenn wir mal in den derzeitigen Einkommensteuertarif schauen, dann passiert das nur zu 1,17%.
Also noch nicht diese Inflation, die wir haben, die wird dort nicht abgebildet.
Das ist völlig richtig. Das Statistische Bundesamt hat für das letzte Jahr die durchschnittliche Prognose eben bestätigt. Damals lag oder im letzten Jahr lag die kalte Progression bei 3,1%. Und dementsprechend muss Christian Lindner, muss der Bundestag jetzt den Tarif korrigieren von 1,17% auf 3,1%. Wenn das geschieht, dann ist es fair, dann ist die kalte Progression abgebaut und dementsprechend wirkt dann die Inflation an dieser Stelle nicht noch mehr schädlicher auf uns, wie sie jetzt schon wirkt.
Das heißt aber, der Staat ist hier in der Bringschuld. Diese 1,17%, die derzeit die Berechnungsgrundlage bilden, das ist ja schlicht falsch.
Das ist völlig richtig. Das ist unterzeichnet und das sorgt dafür, dass natürlich die Staatskassen weiter gut aufgefüllt werden durch überhöhte Steuern. Und wir Steuerzahler sind doppelt gebeutelt. Wir haben auf der einen Seite steigende Preise, mit denen wir konfrontiert sind, gerade in der Energieversorgung. Und auf der anderen Seite müssen wir dementsprechend auch noch hohe Steuern zahlen. Und deswegen ist es eben an dieser Stelle so, dass der Staat durchaus ein Inflationsgewinner ist. Und das sollte er nicht sein. Zumindest ist auch nicht der Anspruch dafür angebracht. Und jetzt muss der Einkommensteuertarif schleunigst bereinigt werden.
Das Ganze wird ja noch dadurch komplizierter, aber auch dramatischer, dass die Inflation für die Tarifparteien der Anlass ist, die Lohnforderungen zu erhöhen. Es kommt die sogenannte Preis-Lohn-Spirale in Gang. Wir sehen das und werden das noch sehen in diesem Jahr. Logischerweise müssen IG Metall, Verdi und andere bei dieser Geldentwertung mehr für ihre Leute rausholen. Wie wirkt sich das auf die kalte Progression aus, wenn jetzt auch noch die Tarifgehälter aufgrund der Inflation steigen?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an, was ich in der Vergangenheit auch nie so richtig verstanden habe, dass gerade die Gewerkschaften an dieser Stelle des Steuerrechts sich nicht wirklich einbringen. Denn Sie haben völlig recht, wenn ich jetzt noch Tarife heraushole, wo die Steuerlast am Ende quasi diesen Mehrwert wieder einkassiert, dann ist ja niemandem geholfen. Aber so war es in der Vergangenheit oft, dass 3-4% mehr Lohn am Ende natürlich zu überproportional höheren Steuern geführt haben. Und deswegen muss nicht nur die kalte Progression abgebaut werden, sondern es muss auch die allgemeine Einkommenssituation im Einkommensteuertarif berücksichtigt werden, damit solche Tariferhöhungen am Ende auch ein wirkliches Mehr im Geldbeutel bringen. Und das ist derzeit nicht der Fall.
Denn ich rutsche ja in eine höhere Tarifgruppe. Die Inflation und dann auch die Tarife befördern mich dahin. Zunächst mal freue ich mich, ich verdiene mehr, rutsche jetzt aber in eine ganz andere, bin auf einmal Besserverdiener und dann passiert's. Der Fiskus greift jetzt gnadenlos zu.
Völlig richtig. Und wenn wir jetzt ein Video hätten, dann würde ich Ihnen dazu auch das entsprechende Diagramm zeigen. Denn man muss sich den Tarif an dieser Stelle wirklich bildlich vorstellen. Wir haben keinen progressiven Tarif, der linear anwächst, sondern es ist so ein kleiner Knick in dieser Kurve. Und dieser Knick sorgt dafür, dass gerade untere Einkommensgruppen stärker und schneller besteuert werden, wenn sie ein Mehreinkommen haben. Und weil das so ist, verwundert mich auch gerade eine sehr aktuelle Diskussion, nämlich die Einführung bzw. die Erhöhung des Mindestlohns. Wir haben mal ausgerechnet, was dabei rauskommt. Nehmen wir einen Single, der Vollzeit arbeitet und bald die 12 Euro Mindestlohn bekommt. Der würde dann eine Steuererhöhung von fast 40% erleben, wenn nicht am Tarif auch etwas gemacht wird. Also linke Tasche, rechte Tasche für viele Leute, und deswegen muss aus meiner Sicht die Regierung hier am Tarif auch etwas machen, damit der Mindestlohn auch wirklich wirkt.
Das heißt aber, was Sie sagen das so ruhig dahin, aber das heißt, der Mindestlohn von 12 Euro, der macht den Mindestlohnempfänger gar nicht reicher, weil er kriegt alles gleich wieder abgenommen?
Natürlich macht er ihn etwas wohlhabender, wenn man das in diesen Bereichen überhaupt so ausdrücken kann. Also er hat am Ende auch mehr Geld zur Verfügung. Aber es ist an dieser Stelle eine unfaire Besteuerung, weil seine Einkommenssteuer überproportional stark ansteigt. Und hier müsse man was tun. Wir nennen das ja Mittelschichtsbauch. Wenn dieser Mittelschichtsbauch wirklich begradigt wird, dann hätten in dieser Einkommensregion auch Menschen etwas mehr davon, wenn sie Einkommensverbesserungen bekommen. Der eine oder andere weiß, wovon ich rede. Mittlerweile werden ja eben nicht höhere Löhne ausgehandelt, sondern Lohnersatzleistungen, ob das jetzt der Tankgutschein ist oder andere Sachen wie mehr Urlaub, weil es sich an dieser Stelle nicht lohnt, mehr Geld zu bekommen. Denn hier greift die Steuer und am Ende natürlich auch die Sozialabgabe gnadenlos zu. Und da haben wir ein Problem im System. Hier lohnt sich mehr Leistung wirklich nicht, sondern hier versuchen die Menschen auszuweichen. Und das ist nicht im Sinne der Einkommensteuer und das ist auch nicht im Sinne einer guten Wirtschaftskraft.
Nun hat ja Christian Lindner als neuer Finanzminister soeben angekündigt, ein 30 Milliarden Steuerentlastungspaket umzusetzen. Was hat's damit auf sich? Ist das die Antwort auf die Thematik der kalten Progression?
Die sehe ich in dieser Thematik noch nicht so wirklich. Die 30 Milliarden hören sich erstmal als wirklich ein Knaller an. Aber wenn man genau dahinter schaut, dann ist es nicht wirklich so. Beispielsweise die vollständige Anrechnung der Rentenversicherungsbeiträge. Das muss er sowieso machen, weil ein Gericht das angeordnet hat. Dann gibt es natürlich auch die Angleichung an das Existenzminimum. Also es sind hier viele Automatismen drin. Aber ich sehe eben nicht einerseits den Abbau der kalten Progression. Das würde 2,5 Milliarden Euro ausmachen in dieser Zeit. Und ich sehe auch nicht wirklich den Abbau des Mittelschichtsbauchs, der ja eigentlich auch im Interesse der SPD sein müsste, weil sie gerade in diesem Bereich ja Versprechungen abgegeben haben, in die sie ja mit ihrer Steuerpolitik zur Hälfte wieder einkassieren. Also da muss, glaube ich, die Regierung nochmal deutlich nacharbeiten, damit am Ende vielleicht dieser Mindestlohn oder dieser erhöhte Mindestlohn auch eine Erfolgsstory wird. So wie er jetzt ausgestaltet ist, ist es mehr oder weniger eine Plakataktion und nicht wirklich ein Mehrwert.
Und der veränderte Einkommensteuertarif, wie muss der aussehen, dass die kalte Progression zumindest nicht voll durchschlägt? Wie muss der aussehen, dass tatsächlich Menschen bei höherer Inflation nicht gleichzeitig ärmer werden? Was ist Ihr Vorschlag?
Der Grundfreibetrag muss erhöht werden. Wir haben derzeit einen Grundfreibetrag in Höhe von 9.984 Euro. Also erst ab diesem Wert fängt die Steuer an. Der muss auf 10.046 Euro erhöht werden. Und letzten Endes auch alle Steuersätze, die danach kommen. genommen. Also man verschiebt den Tarif augenscheinlich etwas mehr nach rechts, so dass immer eine spätere Besteuerung bei den Eckwerten einsetzt, damit die Steuer letzten Endes auch die Inflation berücksichtigt. Also insgesamt muss der Einkommensteuertarif um 3,1% bereinigt werden, um die Inflation, damit eine faire und gleichmäßige Besteuerung durchgesetzt wird. Das wäre ein Volumen von ca. 2,5 Milliarden Euro.
Das der Steuerzahler zurückbekommt.
Das der Steuerzahler erst gar nicht erst zahlen muss. Ich glaube, das ist die wichtige Aussage. Es geht hier nicht um Geschenke, es geht auch nicht um eine Steuerentlastung. Es geht um Fairness und diese 2,5 Milliarden Euro, die hat ja der Steuerzahler gar nicht, weil er sie aufbringen muss für seine gestiegenen Lebenshaltungskosten, für steigende Preise, die auch teilweise staatlich verursacht sind, die CO2-Abgabe beispielsweise, aber eben auch viele andere Preistreibereien, die staatlich verursacht sind. Insofern wäre es an dieser Stelle fair, dass diese 2,5 Milliarden Euro erst gar nicht vereinnahmt werden und das wäre ein Beitrag zu einem fairen und einem leistungsfähigen Besteuerungssystem.
Und so wie die Dinge jetzt liegen, würde der Staat von dieser Inflation, obwohl er immer sagt, die Inflation sei schrecklich hoch, aber dieser Staat würde zugleich von dieser Inflation heute profitieren.
Ja, das tut er. Die Steuerquellen, die sprudeln wieder. Wir haben deutlich das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Insofern haben wir kein Einnahmeproblem. Und deswegen wäre es fair, zumindest da anzufangen, was augenscheinlich notwendig ist. Das Statistische Bundesamt gibt uns jeden Monat eine Wasserschadensmeldung zur Inflation. Wir sind wieder mal deutlich über 5%. Das heißt, in diesem Jahr ist überhaupt keine Entwarnung zu geben. Wenn ich mich international umschaue, dann sieht es europäisch ebenfalls schlecht aus. Die Amerikaner haben Inflationsraten von über 7%. Das heißt, an dieser Seite wird noch einiges zu tun sein. Insofern muss eben ein Mix auf den Weg gebracht werden, kalte Progression abbauen, aber eben auch die Energiepreise dahingehend überprüfen, ob nicht Staat den hohen Anteil an Steuern und Abgaben an dieser Stelle zurücknehmen kann, damit am Ende eben die Menschen nicht hier überproportional belastet werden.
Das verstehe ich schon als einen Appell auch an den Finanzminister, insbesondere was die Progression angeht, ist er doch sogar in der gesetzlichen Pflicht. Laut diesem Progressionsbericht, der ja noch mit den falschen, mit den alten Zahlen operiert, zu handeln, oder?
Das sehe ich so und der Progressionsbericht ist falsch, deswegen muss er korrigiert werden und das auch rückwirkend. Dementsprechend müsste dieser Tarif auch zum 01.01.2022 korrigiert werden. Das würde für einige auch eine gewisse rückwirkende Entlastung bedeuten. Und da sollte Christian Lindner jetzt wirklich viel Energie reinstecken und dementsprechend dem Bundestag schnell einen Vorschlag machen. Und dann möchte ich mal sehen, wie die Ampelregierung darauf reagiert. Und wenn er denn auch noch eine gewisse Begradigung des Einkommensteuertarifs mit aufnimmt, damit eben der Mindestlohn voll seine Wirkung zeigen kann, dann wäre das doch eine wirklich gute Auftaktaktion zum Anfang dieser Regierung.
Und wir haben jetzt gelernt, es geht dabei nicht um Besserverdienende, sondern es geht um Geringverdiener, es geht um die Mittelschicht in Deutschland, die durch diese Entwicklung ein Stück weit jedenfalls ärmer geworden ist. Ich bedanke mich für die Erläuterung bei Ihnen. Vielen Dank, Herr Holznagel.
Ich danke Ihnen.
Und was, Chelsea, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Ja, da guckt vor allem die CDU ziemlich erstaunt aus der Wäsche. Denn gestern hat die AfD überraschenderweise ein CDU-Mitglied für die Wahl des Bundespräsidenten auf Schild gehoben. Max Otte sein Name und der ist Chef der Werteunion. Das ist ein Verein, der für sich beansprucht, den konservativen Markenkern der CDU-CSU zu vertreten. Und das tut man dort so konsequent, dass man in der Vergangenheit immer mal wieder dachte, die Werteunion ist näher dran an der AfD als an der eigenen Partei. Jetzt dieser politische Schlag ins Gesicht der CDU, die auch prompt mit dem noch amtierenden Generalsekretär Paul Ziemiak reagierte.
Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwägt, von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten nominiert zu werden, der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren.
Otte versuchte das nicht viel später ebenfalls vor laufenden Kameras zu relativieren.
Wenn man vorgeschlagen wird für das höchste Staatsamt, was über den Parteien steht, ist das in meinen Augen keine Zusammenarbeit. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich diesen Vorschlag annehme oder nicht.
Und er hat ihn dann letztlich angenommen und damit eine Entscheidung getroffen, die dann doch weit über das Individuum Max Otte hinausgeht. Dazu jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Hallo Mick.
Ja, guten Morgen, Chelsea.
Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat gestern während der Vorstellung von Max Otte die ganze Zeit über sehr breit gegrinst. Hat die AfD damit für ein echtes politisches Beben gesorgt oder ist das eine Klamauk-Veranstaltung, weil Otte hat ja keine Chance, tatsächlich Bundespräsident zu werden?
Nein, Chelsea, ich glaube, da hat die AfD eher ein Eigentor geschossen. Denn nicht nur ist Max Otte ja chancenlos bei der Wahl zum Bundespräsidenten, sondern er wird jetzt auch nochmal mit seinen alten Aussagen konfrontiert, die wirklich nicht nur rechtskonservativ, sondern teilweise auch rassistisch konnotiert sind. Ich erinnere nur an seine Worte nach der Ermordung des Kommunalpolitikers Walter Lübcke durch einen Rechtsextremen. Da warnte er vor einer Hetze gegen Rechte. Max Otte ist wahrlich nicht in der Mitte der CDU, nicht mal mehr am rechten Rand der CDU. Insofern tut die CDU gut daran, ihn jetzt auch sehr schnell und sehr zügig rauszuwerfen.
Die CDU hat ja gestern Abend noch ein Ausschlussverfahren gegen Otte eingeleitet. Wo liegen jetzt die Fallstricke für die CDU durch diese Nominierung?
Ja, Chelsea, die CDU kann auch vom Bundesvorstand dieses einfache Mitglied Max Otte rauswerfen, denn er kandidiert ja für ein bundespolitisches Amt, nämlich für die Bundespräsidenten. Und damit hat der Bundesvorstand auch rechtlich die Möglichkeit, sehr schnell hier Fakten zu schaffen. Und ich glaube, Friedrich Merz, der ja nun auch bei seinen Kritikern als Rechtskonservativer gilt, nutzt diese Gelegenheit, um sich glasklar von der AfD abzugrenzen. Und insofern glaube ich, am Ende hat die AfD mit ihrer sonderbaren Kandidatur Friedrich Merz sogar noch einen großen Gefallen getan. Denn er konnte jetzt bundespolitisch zeigen, wo er steht. Mitte rechts, aber eben nicht ganz rechts.
Danke, Mac.
Gerne, Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man neugierig auf die neuen Quartalszahlen. Anne Schwedt, die vor Ort in New York ist, weiß mehr. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Gestern kamen schon vorbörslich Zahlen vom Siemens-Rivalen General Electric und von Johnson & Johnson. Wie sind die ausgefallen?
Ja, durchwachsen würde ich sagen, Chelsea. General Electric meldete einen Umsatz von 20,3 Milliarden Dollar im vierten Quartal. Das ist 3% weniger als im Vorjahreszeitraum und damit auch weniger als von den Analysten erwartet. GE leidet immer noch stark an den Lieferkettenproblemen und man geht auch davon aus, dass es in diesem Jahr auch noch Probleme durch die Inflation geben wird. Die Aktie schloss gestern deshalb mit einem Minus von 5%. Bei Johnson & Johnson gab es einen Gewinn von 4,7 Milliarden Dollar im vierten Quartal. Das ist dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Beim Umsatz gab es aber nur einen Anstieg von 10% und das liegt auch unterhalb von dem, was die Analysten erwartet hatten. Die Firma sagt, dass sie ebenfalls von Lieferkettenproblemen betroffen war und auch von Personalausfällen durch die Omikron-Variante. Trotzdem gab das Unternehmen einen positiven Ausblick. Es glaubt, dass allein der Corona-Impfstoff in diesem Jahr 3 bis 3,5 Milliarden Dollar einbringen wird. Die Anleger sind hier auch optimistisch. Bei der Johnson & Johnson-Aktie gab es einen Plus von 2,7%.
Nachbörslich kamen dann auch noch die Zahlen von Microsoft. Da geht es langsam wieder bergauf, oder?
Ja, das waren auch verrückte Zahlen, Chelsea. Im regulären Handel schloss Microsoft noch mit 2,6% im Minus, weil die Anleger sich echt schon auf das Schlimmste vorbereitet hatten. Und als dann die Quartalszahlen nach Börsenschluss rauskamen, ging es für die Aktien nachbörslich auch erstmal um 5% nach unten. Und das, obwohl die Zahlen eigentlich ganz gut aussahen. Microsoft konnte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal letztes Jahr um 20% steigern auf knapp 52 Milliarden Dollar. Und auch bei den Gewinnen gab es einen Plus von 21%. Beides lag auch über den Erwartungen der Analysten. Das Wachstum hat Microsoft vor allem seinem Cloud-Geschäft zu verdanken, noch zusätzlich angeschoben durch die Pandemie mit dem vielen Homeoffice und Remote-Arbeiten. Warum es dann trotzdem erstmal ein Minus bei der Aktie gab, das erklärten sich die Analysten damit, dass sich das Wachstum insgesamt verlangsamt hat. Aber dann, als Microsoft dann seine Aussichten verkündete, drehte sich alles wieder. Die Aktie drehte dann nachbörslich doch noch ins Plus und zwar um 1,2% ins Plus. Microsoft teilte mit, dass es im laufenden Quartal mit einem Umsatz von über 49 Milliarden Dollar rechnet und dass die Nachfrage insgesamt immer noch sehr hoch sei. Und mit diesen Aussichten liegt Microsoft auch über den Analystenerwartungen, deshalb auch das gute Plus dann noch nachbörslich. Trotzdem ist die Aktie seit Beginn des Jahres um 14% im Minus. Dieser Monat könnte damit der schlechteste seit 12 Jahren werden.
Danke, Anne, für diesen Überblick. Wir machen jetzt direkt weiter mit Annette Weißbach am Frankfurter Parkett. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Es gibt gute Nachrichten. BioNTech startet eine klinische Studie zu einem Omikron-Impfstoff. Wie kam diese Meldung an der Börse an?
Ja, diese Nachricht kam an der Börse sehr, sehr gut an. Ein Plus von 14% zeitweise für die BioNTech-Aktie. Die hatte es ja nicht einfach in der letzten Zeit. Zum Beispiel seit Jahresbeginn hat sie 40% verloren. Es ist also keine Aktie für schwache Nerven. Warum sind die Investoren jetzt so euphorisch, was diese Nachricht anbelangt? Denn es könnte schnell gehen. Schon im März könnte ein Impfstoff, der auch gut gegen Omikron schützt, bereitstehen. Aber das Unternehmen lässt auch wissen, dass man auch mit 3 Impfungen von BioNTech schon einen ganz guten Schutz gegen Omikron hat.
Ganz so gut sieht es für die Schweizer Bank Credit Suisse nicht aus. Was ist da los?
Die Credit Suisse hat die Investoren wirklich verschreckt mit einer Gewinnwarnung fürs vierte Quartal. Die Bank sagt, man müsse 500 Millionen Schweizer Franken zusätzlich für Rechtsstreitigkeiten zurückstellen. Hinzu kommt ein deutlicher Rückgang der Erträge auch im Handelsgeschäft. Und damit muss die Credit Suisse nun auch deutliche Abschreibung auf den Wert ihrer Investmentbank tätigen. Im Grunde genommen kann man es zusammenfassen, dass die Kunden der Bank weglaufen. Es gibt zu viele Skandale und aber nun jetzt auch noch eine Führungskrise nach dem Weggang des Chairmans. Es muss also erstmal geschaut werden, wie es bei der Bank, die ja eine wirklich feine Adresse ist am Zürcher Finanzplatz, eigentlich, muss man sagen, weitergeht.
Danke, Annette. Dir noch einen schönen Tag.
Danke, Chelsea. Bis bald.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Der doch etwas lockere Umgang der Bundesregierung mit Kerosin. Spätestens seit Fridays for Future ist unser Bewusstsein für das Klima sensibilisiert worden. Und was macht der gemeine Bürger nicht alles, um auch seinen oder ihren Teil für die Rettung des Klimas beizutragen? Weniger Fleisch essen, keine Plastiktüten und ja, wenn's geht, auch öfters mal den Zug statt des Flugzeugs nehmen. Dieses Bewusstsein würde man auch bei der Bundesregierung erwarten. Immerhin haben alle Abgeordneten eine Bahncard 100, was sie dazu berechtigt, jederzeit in jeden Zug zu steigen, in den sie wollen. Wie Sie sich schon denken können, so ist das nicht. Es wird gerne geflogen. Dazu kommen noch die sogenannten Bereitstellungsflüge der Luftwaffe zwischen Köln-Bonn und Berlin. Das sind Flüge ohne Passagiere. Bereitstellungsflüge werden gemacht, um in erster Linie auf die erforderlichen Flugstunden für die Besatzungen zu kommen. Seit November 2020 habe es 336 Leerflüge gegeben. Schön ist das nicht. Weder für das Klima noch für den Steuerzahler.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Frauen immer noch fürchten müssen, für ihren Körper verurteilt zu werden. Oftmals denken wir über bestimmte Dinge nicht lange nach. Zum Beispiel, warum wir in Filmen meistens nur große, schlanke, schöne Frauenkörper sehen. Das ist natürlich nicht die Norm, doch das Schönheitsideal hat sich seit Jahrzehnten nicht gewandelt. Und genau deswegen hat Emma Thompson auch großen Respekt, sich mit 62 Jahren nackt zu zeigen.
Oh Gott, well, it's very challenging to be nude at 62.
In ihrem neuen Film Good Luck to You, Leo Grand spielt Thompson eine pensionierte, Mitte 60-jährige Lehrerin, die auf der Suche nach einem sexuellen Abenteuer ist. Der Großteil des Filmes spielt in einem Motelzimmer. Und hier entsteht auch die Nacktszene.
And I don't think I could have done it before the age that I am. And yet, of course, the age that I am makes it extremely challenging because we aren't used to seeing untreated bodies on the screen. Yeah. We're used to seeing bodies that have been worked on, you know, for a long time to make them acceptable to our eyes. And it's time that we did more to change that.
Gerade mit 62 Jahren sei ihr diese Szene so schwer gefallen. Die Erwartungen an einen Frauenkörper seien eben immer noch extrem. Es hat sie viel Überwindung gekostet, diese Szene zu spielen. Damit sie das Nacktsein normalisieren konnten, wendete sie zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Daryl McCormick eine ungewöhnliche Methode an. Sie probten zusammen mit der Regisseurin Sophie Hyde die Texte, und zwar nackt.
and also, how do we get to the point where we can take our clothes off and do what we have to do and deal with the nudity and deal with sex and sexuality and all of that? So our first day, I think, nearly, Sophie, Daryl and I rehearsed entirely nude, which was amazing.
Wenn das nicht mal Teamwork ist, hier ist Let's Work Together von Canned Heat. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Morgen ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
Now, people, because together we will stand every boy.